Heute geht's um festsitzende Schrauben und abgerissene Köpfe. Ein Problem, das wir ja leider wahrscheinlich alle schon mal mitgemacht haben. Wir werden heute euch zeigen, wie man damit umgeht.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Rudi, vor kurzem hat ein Kunde bei uns angerufen und der war wirklich kurz davor, sein Gartentor mit der Flex zu demontieren. Der Punkt war, er wollte das nur mal kurz einstellen und hat beim Ansetzen gleich die erste Schraube abgerissen und die zweite, bei der zweiten Schraube ist der Außensechskant durchgerutscht. Das heißt, der hatte richtig Freude. Er hat's aber am Ende mit einigen cleveren Tricks geschafft und dann bei uns angerufen und die neuen Schrauben bestellt. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich eine coole Folge. Da hast du doch bestimmt auch ein paar Ideen dazu.
Ja, das hört sich jetzt bei dem Kunden natürlich an, so typischer Heimwerkertag. Ja, mache ich schnell, kennt man ja 10 Minuten, Viertelstunde. Also ich habe mir auch erst ein paar Zuhause-To-Dos aufgeschrieben und hinten auch so Minutenangaben dazu. Und genau in der Situation war ich dann auch, habe mir gedacht, na, ob das dann zu schaffen ist. Man kennt es, genau sowas, ne? Erster Effekt, es ist was ab und dann wird es ein ganzer Nachmittag voll Fluchen und Schimpfen und ich muss zum Baumarkt, ich muss zu dem, ich muss mir was ausleihen und alles, was da eben passieren kann. Ja, jetzt hoffen wir mal grundsätzlich, dass es nicht jedem und immer so passiert. In den meisten Fällen ist es schon auch mangelnde Vorbereitung oder auch falsche Maßnahme vor vielleicht bei diesen Schrauben 10, 20 Jahren. Man hat was Verzinktes verwendet an der Stelle, wo vielleicht Edelstahl klüger gewesen wäre oder man hätte mit regelmäßiger Schmierung das Ding am Laufen gehalten, wo es eben jetzt festgebacken war. Also in diesem Fall ist schon Vorbereitung und Pflege dann oft nach vielen, gerade wenn es jahrelang geht, eine gute Lösung, um sich später nicht zu Tode zu ärgern.
So ist es. Wir haben auf jeden Fall tief in die Werkzeug-Trickkiste gegriffen, um euch ein paar Sachen rauszuholen und zu präsentieren heute. Wir teilen das Ganze in zwei Blöcke. Wir sprechen erstmal über die metrischen Schrauben, also die Standardschrauben mit metrischem Gewinde für Metall und schauen uns danach den Block Holzschraube an. Da gibt es auch ein paar Feinheiten, ein paar Extras, die man an der Stelle noch beachten kann. Ja, lass uns doch damit beginnen. Wir lassen die Flex erstmal in dem Koffer.
Das ist gut.
Bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich das Problem habe, ist mein erster Griff in die Werkzeugkiste erstmal zum Rostlöser, zur Dose Rostlöser, dann mal schön einspringen.
Genau, das mache ich jetzt auch so. Mein erster Griff ist auch zur Dose Rostlöser. Hier Markenprodukt, kennt man von uns. Das ist jetzt erstmal das Produkt meiner Wahl, logisch. In erster Linie, weil es ein Rostlöser ist und nicht irgendein Öl. Irgendein Öl wäre jetzt besser als gar nichts, ganz klar. Alles hat Kriecheigenschaften und unterwandert Rost. Ein Rostlöser macht es insbesondere natürlich, sonst wäre er kein Rostlöser, besonders gut. Dieser hier ist in meinen Augen am besten geeignet. Er steht unten dort mit MOS-2. Das ist eine Sache, wo die meisten denken dann, was ist das? Ja, sagt einem nichts. Das ist ein Festschmierstoff. Also es ist Molybdän, Disulfid, das ist einfach ein chemisches Produkt. Das sind quasi Nanopartikeln, die die Reibung verbessern, die zwischen Gewinde und Gegenstück da reingehen und dort das machen, was wir ja eigentlich bei einer Schraube im Verschraubungsfall wollen, nämlich die Reibung soll nicht vermindert werden und die Hemmung soll da sein. Im Fall der festsitzenden Schraube ist die Hemmung zu stark, sie ist festgebacken und dementsprechend ist jetzt hier natürlich logischerweise, wenn wir sie lösen wollen, die Schmierung zielführend. Und das macht das Produkt, es unterwandert, hat hohe Kriecheigenschaften, es hat Festschmierstoff dabei, vermindert die Reibung und die Chance, dass das Produkt losgeht, ist sehr hoch. Aber was ganz wichtig ist, wir brauchen Geduld. Das wissen eben viele nicht. Chemie muss wirken. Das ist genauso wie Zähneputzen und danach gleich ein Apfelessen, ist auch Käse. So wäre es hier auch Quatsch, einsprühen und sofort ansetzen. Einfach mal eine halbe Stunde wirken lassen, vielleicht sogar eine Stunde. Bei Extremfällen über Nacht. Ja. Also ich kenne Fälle, in ganz schlimmen mechanischen Fällen, wenn man das ganze Bauteil irgendwo einlegen kann. Gibt es auch so Tricks in Diesel oder in Cola einlegen und so, die funktionieren auch. Aber auch hier lange wirken lassen. Also im schlimmsten Fall über Nacht. Wenn man sich das Schlimmste, was ich so kenne, nämlich dieses Abreißen und Ausbohren sparen kann, ist da die Zeit eindeutig dein Freund. Und dann würde ich hier mit dem Rostlöser schon so arbeiten. Und dann gibt es noch ein zweite Sache, die wichtig ist. Ich sollte hier einsprühen, alle festen Rostsachen, wo ich rankomme, vorher wegmachen natürlich, damit es eindringen kann, dann Spannung aufbauen am Schraubfall und dem Schraubenkopf so ein, ich sage jetzt mal mittelfest, was auch immer jeder da für sich meint, aber nicht draufdreschen, mittelfesten Schlag geben, das lockert die Oxidschichten, den Rost quasi, und dann kann das wiederum besser eindringen. Mhm. Also Geduld und prellen statt preschen wäre sowas, und dann ist die Chance, dass es wieder aufgeht, relativ hoch.
Jetzt ist das Öl drin, hat Zeit bekommen zu wirken und einzuziehen. Jetzt setzen wir an und der Pit rutscht durch.
Genau, jetzt ist es wichtig, meines Erachtens sehr früh einen Stop reinzuhauen. Denn hier einfach weiterzuarbeiten und mit dem Akkuschrauber weiterzuarbeiten, wirklich meines Erachtens schlechte Idee. Wenn ich am Bit merke, da ist am Werkzeug was, also grundsätzlich mal dann eventuell austauschen. Ich habe selber meine Bits erstmal durchgecheckt. Da sind eigentlich einige dann schon lange durch gewesen, hätte ich schon lange austauschen müssen. Neues Material, das ist wirklich überschaubar, was so ein Bit kostet. Dann nicht mit dem Akkuschrauber arbeiten, schauen, dass der Winkel passt. Selbst beim Torx nochmal auf die Größe schauen, auch da kann man einen Fehler machen. Man kann vielleicht sogar, hat man ein Assi-Bit, wo ein Torx reingehört, der eine ist ja etwas feiner, ist etwas anders geformt. Also wirklich das richtige Werkzeug für den richtigen Antrieb und dann ganz langsam mit viel Kraft arbeiten. Wenn ich merke, das beginnt durchzurutschen, dann auch hier wieder stoppen, bevor es ein Trichter wird oder einfach nur eine Art Loch in dem Kopf drin. Und dann würde ich hier mit der sogenannten Doppelklebeband- oder Gummimethode starten. Gibt ja hunderte von Filmen zu dem Thema. Und das ist eigentlich eine Methode, die flächendeckend empfohlen wird. Und die, ich habe die auch probiert, die funktioniert. Also gerade das mit dem Gummi fand ich sehr gut. Ich hatte da einen Fahrradschlauch. Das ist ja auch so ein Gummi, der sehr belastbar ist.
Ja.
Und der nicht zu dick ist. Weggummi finde ich immer ein bisschen dick. Dann da einbringen. Was macht das? Das erhöht den Grip. Ja. Und die Haftung zwischen dem Werkzeug und der Schraube. Und dann versuche ich, das langsam entsprechend aufzudrehen. Dasselbe mit dem Doppelklebeband, glaube ich, ist ein bisschen schwächer. Oder man nimmt ein Produkt, das wir jetzt extra auch einlisten dafür, eine Schraubpaste aus Diamant, Staub mit Gel, also so eine extra Paste, die mit ganz kleinen Partikeln die Haftung verstärkt, Widerstand bietet und dann dafür sorgt, dass das Ganze aufgeht.
Wenn wir über Möglichkeiten reden, da zu arbeiten oder etwas wieder auszubessern, gibt es auch viele Leute, die da an der Stelle mit Wärme oder Hitze arbeiten. Du kannst es mit einer Lötlampe, kannst du die natürlich warm machen, beziehungsweise aber auch mit dem Heißluftföhn.
Ja.
Habe ich selbst noch nie probiert, aber.
Ja, aber beides absolut gute Methode. Also der Heißluftföhn ist etwas, was, wenn ich vermute, dass in diesem Schraubfall eine Schraubensicherung verwendet worden ist, also anno dazu mal vielleicht Loctite oder irgendeine andere Schraubensicherung eingebracht wurde, dann sind die auch sehr fest und dann kleben die natürlich auch noch. Die haben ja mal reagiert und die werden bei 250 Grad flüssig. Also das ist eine Temperatur, die eine Lötlampe, da kann man es nicht so gut dosieren, aber ein Heißluftföhn sehr gut erreicht und dann wird es flüssig und dann kann es schon mal gehen. Grundsätzlich ist es so ähnlich wie bei diesem Prellschlag. Wenn ich das Bauteil erhitze und da dehnt sich was aus und danach zieht sich es wieder zusammen, dann habe ich hier die Chance, dass die Oxidschichten abplatzen, aufgehen, sich lockern, ja, dass einfach Spalten entstehen, Öffnungen entstehen, in die dann wiederum der Schmierstoff da eindringt und da die Reibung verringert wird. Also das alles dient dazu, dass es sich lockert und ich das nachher dann wieder abbekomme. Aber natürlich Vorsicht, wenn Lack, Gummi, Kunststoff auch bei Aluminium nicht erhitzen. Aluminium ist da nicht geeignet. Ich glaube, du hast es erst in einem Podcast kürzlich gehabt. Ist ein ganz spezieller Werkstoff auf Aluminium, wo man nicht so einfach erhitzen darf.
Ja. Genau. Also manche Alu-Legierungen, wohl nicht alle, aber die meisten, wenn ich es richtig verstanden habe, sind sogenannte Ausscheidungshärter. Und das bedeutet wohl ganz einfach, dass man die härten kann, wenn man die eine bestimmte Zeit lang erhitzt. Wenn man aber zu lange oder zu viel erhitzt, mit zu viel Hitze arbeitet, werden die wieder weich. Und da ist dann natürlich in unserem Fall das Problem dann unter Umständen noch größer. Das heißt, ich habe vielleicht die Schraube dann rausbekommen, habe aber das Bauteil drumherum kaputt gemacht.
Weich, ja.
Also meine Empfehlung ganz klar an der Stelle, wenn da irgendwas mit Aluminium ist, außenrum oder im Gehäuse oder sonst irgendwo, würde ich mit Hitze auf gar keinen Fall arbeiten.
Ich würde auch generell sagen, das ist eine Methode, die ist zwar simpel, aber hat halt deutliche Schattenseiten und man muss mit entsprechender Vorsicht einfach vorgehen.
Genau.
So, was haben wir noch für Möglichkeiten? Was haben wir noch für Situationen?
Ja, jetzt ist der Außensechskant rund.
Mhm.
Was machen wir dann?
Ja, hier gibt's im Grunde genommen das Allernaheliegendste, was man machen kann, Zangen zu verwenden. Ja, das ist ja der Vorteil. Es gibt zwei Situationen. Das ist in dem Fall jetzt bei Metall öfters der Fall, weil wir da öfters einen Kopf haben, der Außenmaterial rauszieht. Und wenn da noch was da ist, was ich greifen kann, dann versuche ich das zu greifen. Ja, also immer wieder mit dem Ziel, wie anfangs erwähnt, nicht so zügig auf Abschneiden oder Aufbohren zu gehen, sondern erstmal zu retten. Ja, und da bleibe ich dabei, das ist der erste Handgriff. Dann versuche ich beim Außenkraftantrieb mit der Zange zu arbeiten. Typisches Beispiel, Wasserpumpenzange hat nahezu jeder zu Hause, hat vorne Rillen im Maul, da seitlich anzugreifen und das zu fassen und aufzumachen. Auch hier sehr langsam arbeiten, damit man eben nicht abrutscht, weil dann immer wieder Material vom Schraubenkopf abgeht, dann wird es immer kleiner und am Schluss hast du dann nur noch so einen Kegel, mit dem du nichts anfangen kannst. Und also mit jedem Mal abrutschen nähert man sich diesem ominösen Ausbohren. Krippzangen sind auch gut, auch die haben ein geriffeltes Maul, die haben einen Feststellmechanismus.
Mhm.
Krippzangen sind hier von daher gesehen leichter, weil man auch nicht ständig drücken muss. Auch hier kann man versuchen, das Ganze aufzukriegen. Und dann gibt es zwei Zangen vom Hersteller Knipex. Die möchte ich extra erwähnen, weil die ideal für solche Zwecke gemacht sind und dafür da sind. Und wir haben hier ein Produkt, das heißt, Name ist Programm, Schraubzange. Ja, wir zeigen die jetzt auch mal für die Leute, die uns hier im Film sehen, in einem extra Detailbild. Diese Schraubzange hat eine Bauweise ähnlich einer Wasserpumpenzange und aber den Kopf, der ganz stark an einen Papageienschnabel erinnert. Und mit der kann man enorm viel Kraft an diesem verkürzten Kopf, also ganz kurzer Krafthebel und lange Hebel zum Drücken, kann man den anbringen und dementsprechend kann man hier seitlich an den Schraubfall anpacken und versuchen, das aufzukriegen.
Mhm.
Also einfach nochmal ein Stück besser wie ein Schlüssel.
Ja.
Und die zweite Zange, die ich ansprechen möchte, weil ich die besonders gut finde, ist die sogenannte Twin Grip. Auch hier ist der Name in gewisser Weise wieder Programm. Die Twin Grip hat zwei Möglichkeiten. Die kann seitlich anpacken und sie kann frontal anpacken, weil das Maul, also ich sage jetzt mal ähnlich wie ein Krokodilmaul, vorne auch Aussparungen hat und Zähne, die dann ganz speziell von vorne auf den Schraubenkopf gehen können, also auch flachere Köpfe wie Linsenköpfe, kann die noch relativ gut packen. Oder wenn nur ein Schraubenschiff voraussteht, das geht auch mit der. Das Maul ist ganz speziell auf diesen Zweck ausgelegt, da eben auch Twin Grip von zwei Seiten kann man da drauf gehen und kann das Ganze dann entsprechend aufmachen. Und um es abzurunden, Innenantrieb, hat man vorher schon gesagt, das richtige Werkzeug. Wenn ich da eigentlich nur noch ein Loch drin habe oder das vielleicht sogar ein bisschen aufbohre, dann gibt es diesen Trick, dass ich ein Werkzeug einschlage, nämlich einen größeren Torx oder Vielzahn, wenn ich den im Schlüsselsatz habe, in diesen Innenantrieb einschlagen, schon mit Schmackes, dass er da drin sitzt. Je weicher die Schraube, desto besser geht es. Und dann kann ich hier entsprechend nochmal Kraft aufbringen mit diesem eingeschlagenen Bit und dann funktioniert das.
Den Bit dann bitte auch mit der Zange halten, wenn man mit dem Hammer draufhaut und nicht mit den Fingern.
Vielleicht keine schlechte Idee. Ja?
Empfiehlt sich. Jetzt hast du aber ein paar Mal erwähnt, die Zange seitlich ansetzen. An vielen Stellen funktioniert das einfach ja nicht, weil man den Platz einfach nicht hat.
Mhm, verstehe.
Jetzt möchte ich dann doch mal die Flex rausholen aus der Box. Eines meiner Lieblingswerkzeuge, wie du weißt. Aber es gibt ja auch Mini-Flexen. Da kann man ja auch was machen.
Ja, also ich habe in der Vorbereitung diese Mini-Flex erwähnt, wobei ich nicht sowas wie ein Dremel jetzt meine. Da gibt's auch so kleine Fleckscheiben, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Die fliegen einem so gerne ums Sichtrum, weil die sich sehr gerne auflösen und recht empfindlich sind. Ich verwende immer so eine Akkuflex von Bosch in der 12-Volt-Klasse, also sehr klein, mit so 76 mm Scheiben. Da sind die Scheiben tendenziell halt noch dünner als bei einer normalen, kleineren Winkelschleifern. Da ist ja die dünnste Scheibe 0,8 mm. Da ist es vielleicht noch dünner. Ich habe das auch selbst schon angewendet bei einem Halbrundkopf, also bei einer Schlossschraube, die ja sowieso keinen Kraftangriff oben hat. Wenn ich da sauber reinschneide und vorsichtig bin, entsteht hier ein Längsschnitt, also ein Schlitz, wo ich dann mit einem üblicherweise möglichst großen Schlitzschraubendreher wieder dieses Drehmoment aufbringen kann und kann ich die Schraube eventuell lösen. Also einfach Längsschnitt machen, aufpassen, dass man nicht ins Bauteil kommt. Beim Senkkopf geht es halt tendenziell nicht, weil ich da das Bauteil eben mit einschneiden würde. Aber bei allem, was noch ausschaut, ist es eine sehr gute Methode.
Jetzt haben wir alles probiert, von A bis Z. Nichts hat funktioniert. Dann hilft nur noch eins, Kopf ab.
Genau. Ja, ich merke schon, du willst da unbedingt drauf hinaus. Also diese Methode ist tendenziell die letzte, aber auch nicht unbekannt und ist nicht so, dass dann alles schief gehen kann oder die Chancen, dass es schief geht, sehr groß sind. Das ist durchaus was also speziell, ich glaube, im Schrauberbereich, Kfz-Bereich, also durchaus öfters vorkommt. Ich muss hier den Schraubbolzen, der noch da ist, planschleifen. Ein Vorteil hat es ja, wenn der Kopf weg ist, die Unterkopfreibung, die ja sehr viel ausmacht. Bei dem Thema Reibung bei der Schraube ist erheblich. Wenn es schon mal wegfällt, schon mal besser zum Rausdrehen. Also hier die Schraube plan abschleifen und dann eine Körnung machen. Also eine kleine Vertiefung mit einem Körner erstellen mit dem Hammer. So mittig wie irgend möglich und dann hier aufbohren. Und da möchte ich auch noch betonen, ich habe da auch so ein paar Versuche im Vorfeld gemacht, mich ein bisschen reingearbeitet und muss sagen, dass da normaler HSS geschliffener Bohrer, völlig egal, ob jetzt normal HSS oder Kobalt 5 oder so, was viel verwendet wird, tendenziell sind höher legiert die Bohrer schon besser, weil die Schrauben oft sehr hart sind. Und bei Edelstahlschrauben sowieso Kobalt 5 Bohrer mindestens, bei A4 eher Kobalt 8. Und da ist aber die Spitze, finde ich, doch relativ stumpf. Die hat 130 Grad, die ist ziemlich breit und stumpf, verläuft gerne. Also da würde ich unter Umständen Bohrer von uns empfehlen, die eine Flow-Step-Spitze haben. Das ist eine Tannenbaum-ähnlich geformte Spitze, ist ein ganz spezielles Schliffbild, die aber unwahrscheinlich gut beißt, die unwahrscheinlich gut reinläuft und mit der man die Nachteile dieser eher ein bisschen zu breiten Standardspitze nicht hat, würde ich an der Stelle nochmal ansprechen, weil da das Aufbohren dann auch besser geht.
So eine Art Stufenbohrer.
Ja, also eine Stufenbohrerspitze auf der Spitze des normalen Standardbohrers mit normalen Wendeln, ja, würde ich das sagen. Ja. Ist einfach eine Erleichterung. Ich kenne jetzt auch keinen einzigen Kunden, der damit unzufrieden wäre. Die haben nur den Nachteil, dass man sie nicht nachschleifen kann. Nur Fakt ist, dass fast kein Mensch mehr Bohrer nachschleift heutzutage. Also klarer Vorteil hier, gerade bei so einem Material, gerade wenn es recht hart ist, gerade wenn wir eine 10.9 Schraube haben in einem Bauteil drin, ich muss da rein, komme da schlecht ran, da ist ein Bohrer, der gut reinläuft, einfach wichtig. Und jetzt ist wichtig, dass ich, bevor ich ein Werkzeug verwende, das ich jetzt versuche zu beschreiben, den sogenannten Linksausdreher, das sieht so ähnlich aus wie ein, ich sag jetzt mal,
Gewindebohrer
mit ganz schrägen Rillen, gehärteter Stahl, alles gehärtet, der dann im Linkslauf versucht, in ein vorgebohrtes Loch, gibt es eine Anleitung, muss man wissen, wie stark. Können wir da vielleicht mal zeigen, ich werde da einen Satz auf Lager legen. Da sind einige Linksausbohrer mit drauf, die haben hinten einen Vierkant, dass ich die auch mit dem Windeisen wie ein Gewindeschneider verwenden kann mit ordentlich Kraft. Und die greifen dann in dieses vorgebohrte Loch und die meisten Leute bohren etwas zu breit und nicht tief genug. Und drum darauf achten, dass das passt. Diese Linksausdreher sind eher schlank und spitz, also muss das Loch dazu passen, dass der tief eindringt und einen Grip entwickeln kann und nicht ein breites Loch bohren, das nicht so tief ist, weil dann greift der nicht, klar? Und dann auch mit Gefühl arbeiten, denn die sind komplett durchgehärtet und wenn der abreißt, der Linksausdreher, dann und drin steckt, dann war's das aber auch. Dann wird's schwierig, weil den kannst du nicht bohren. Der ist zu hart. Also das wäre so die Lösung für den Endgegner, Schraubenkopf völlig weg. Was machen wir dann?
Genau. Größte Problem sehe ich an der Stelle bei der Verletzung oder der potenziellen Verletzung des Materials darunter, also quasi nicht der Schraube, sondern da, wo es eingeschraubt ist. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man den Kopf wegmacht. Ansonsten funktioniert es schon relativ gut mit diesen Linksausdrehern.
Ja, also Das ist eine unglaublich gängige Methode, die auch einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und wenn man da entsprechend vorsichtig ist und der mal einen Grip hat und natürlich auch das Gewinde entsprechend vorher mit dem Auslöser gespült ist, dass da die Haftung verringert ist, dann kann ich da schon gut, wie Magic geht es dann raus.
Mhm. Gut, was wir jetzt nicht besprochen haben, was man vielleicht noch anfügen könnte, ist, man kann es natürlich einfach wirklich rausbohren und dann also eine Nummer größer Schraube beziehungsweise Gewinde reinschneiden, würde theoretisch auch funktionieren, aber das ist ja dann wirklich...
Ja, das muss man halt können. Also das kommt darauf an, auch was es für ein Bauteil ist. Traue ich mich das über ich mir das zu, dieses größer bohren, größere Schraube oder eben ein Gewindeeinsatz reindrehen. Es gibt da so Reparaturgewindesätze, da muss man auch ein Gewinde schneiden. Die greifen dann da ganz genau rein und man hat dann ein kleineres Gewinde aber wieder. Das gibt's auch. Ich würde aber schon behaupten, da braucht man schon ein Pfund Erfahrung und Fertigkeiten, um das auch gut hinzukriegen.
Das funktioniert tendenziell besser in Holz und das ist vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Lass uns mal die Welt der Holzschrauben betrachten. Da ist es im Prinzip natürlich ähnlich. Lass uns auch damit beginnen. Der Bit dreht durch.
Also ähnliche Situation eigentlich wie vorher. Vor allem im Holz haben wir hauptsächlich Innenantrieb in den meisten Fällen. Dass Außensechskant verwendet wird, ist ja tendenziell heutzutage eher selten. Ich habe dieselbe Situation. Der Bit macht ein Problem. Wir machen also genau dasselbe. Klebeband, Gummimethode oder Schraubhilfegel mit Diamantstaub. Und auch nochmal das Versuchen, den Bit zu prüfen, ist es alles richtig? Und dann am Schluss einen reinhämmern vielleicht, um einfach da nichts abzureißen und den Kopf und alles, was halt noch da ist, nutzen zu können, um das rauszukriegen. Ja? Mhm. Was wir nicht können, ist hier wie ein blöder Spülen oder Ölen, weil das bei Holz sich einfach nicht anbietet. Und auch da ist es übrigens so, wenn Schrauben vorgebohrt wurden und sie müssen demontiert werden, gehen sie wesentlich leichter in der Regel wieder raus, als wenn ich sie direkt rein verschraubt habe. Schon auch ein Punkt. Also Vorbohren hilft auch für eine eventuelle Demontage, weil das kommt ja immer wieder hier aufs Tablet, das Thema Vorbohren. Also was das Demontieren angeht, ist das definitiv ein Punkt.
Was vielleicht etwas schwieriger ist in der Holzschraube, weil die Dimension ja meist eine dünnere ist oder eine kleinere, was aber grundsätzlich trotzdem funktioniert, sind auch hier an der Stelle die Linksausdreher.
Funktionieren genauso, sofern es die Dimension eben hergibt, man entsprechend vorsichtig arbeitet. Kann das genauso gut funktionieren und ist eine gute Lösung, aber es geht auch noch schlimmer natürlich.
Der Entgegner ist, hatten wir auch schon ein, zweimal hier, die Terrassenschraube beziehungsweise die Edelstahl-Variante der Terrassenschraube, absoluter Klassiker. Wenn man das schon mal gemacht hat, die Köpfe reißen doch oft und gerne ab.
Ja, einfach weil Edelstahl im Schraubenbereich eben nicht härtbar ist und da relativ weich ist. Und wenn man das nicht weiß oder trotz Vorbohren, bei uns war es damals mal, wir haben das ja mal gemacht, mit Vorbohren, Hartholz allerdings dann offensichtlich zu eng oder zu viel Drehmoment. Und dann ist auch die Sechser-Spax abgerissen. Und ich weiß noch genau, wie wir es gelöst haben. Wir haben es nämlich einfach zugespachtelt, weil sie ist so tief abgerissen, dass das ging. Ja, bisschen Farbe drauf und gut war's. Die steckt da heute noch drin. Aber würde ich heute vielleicht auch so nicht mehr machen. Ich habe in der Vorbereitung eine Methode entdeckt, die ich ganz gut finde. Das gibt im Prinzip so eine Art Schraubenextraktor für Holz oder eine Art Mini-Lochsäge, also ganz schlanke Bohrhülsen, mit denen man quasi, weil diese Holzschrauben oft sehr dünn sind, dass ich da quasi über die hier drin abgerissene Schraube drüber gehe und sie rausbohre. Da bohre ich außen rum und wenn ich überzeugt bin, ich bin tief genug, dann kann ich diesen Stift quasi mit rausnehmen, abbrechen und dann steckt der Schraubenkern, der Bolzen quasi in diesem Holzstück drin. Und der Vorteil der Methode ist eben der, dass ich hier eine saubere Bohrung habe. Sagen wir jetzt, also ich mache das Vierer Schraube, ist abgerissen, das ist so ein Klassiker, 4x40, ich gehe mit dem Akkuschrauber drauf, knack, die ist sofort ab. Das schaffe ich sogar fast mit der Hand. Und dann bohre ich die raus und setze dementsprechend einen Holzdübel an diese Stelle, verleim den und das ist ja dann quasi absolut wieder stabil. Da könnte ich sogar eine neue Schraube in diesen Holzdübel wieder setzen, wenn ich da daran gebunden bin, dass es genau an der Stelle sitzen muss. Drum halte ich die Idee für so gut. Also es klingt jetzt wie extra erzählt für einen Podcast, ist aber wirklich so, ich mir bei einem bekannten amerikanischen großen Versandhandel gestern Abend noch bestellt. So, made in Asia.
So ein Satz. Was soll man jetzt dazu sagen?
Ja, haben ist wichtiger als brauchen. Ja, das habe ich sofort bestellt. Ja, muss ich testen. Fand ich sehr gut. Ich habe übrigens auch einen Film gesehen von einem sehr bekannten Spezialhändler für Holzwerkzeuge. Der hat einfach ein Eisenrohr genommen, ein sehr dünnes, schlankes Eisenröhrchen, so dick wie ein Kugelschreiber, und hat oben mit der Feile Zähne reingefeilt. Ganz simpel, muss nicht gehärtet sein, konnte er ganz locker reinmachen, hat es abgelenkt in den Akkuschrauber rein und hat es damit gemacht. Mal schauen, ich habe es mir jetzt bestellt, ich werde berichten.
Ich bin gespannt, was du sagst. Aber natürlich, damit es nicht passiert, vorbohren kann man nicht drauf verzichten, sowieso nicht bei Hartholz oder dem berühmten, ja, tropischen Hölzern, die man an der Stelle natürlich oft und gern verwendet.
Genau.
Lassen wir es dabei. Ich würde sagen, das war soweit eigentlich.
Ja, ein Haufen Stoff,
würde ich sagen. Haufen Stoff, ich
versuch's nochmal irgendwie zu
zusammenzufassen.
Zusammenzufassen, genau. Ja, also Punkt Nummer eins würde ich sagen, die Vorbereitung ist schon mit, ja, wichtig und maßgebend an der Stelle. Also nicht Gewalt anwenden, sondern erstmal sauber machen, dann schön Rostlöser drauf, einwirken lassen und dann einmal kurz noch mit dem Hammer bearbeiten. Was hast du gesagt?
Prellen statt preschen.
Prellen nicht drauf dreschen.
Genau.
Also das ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis. Punkt Nummer zwei, der Grip. Also wenn der Antrieb schwächelt oder halt schon durchgeleiert ist, dann Diamantpaste, glaube ich, hast du gesagt.
Genau, oder das Gummi.
Der Gummitrick fand ich gut. Die Geschichte mit dem Fahrradschlauch auch auf jeden Fall etwas, was glaube ich, hilft. Ist nämlich nicht so dick wie diese
Einmachgummis.
Diese Einmachgummis, mhm. Genau. Auch guter Punkt gewesen. Genau, dann gibt es ja noch die Zangen, haben wir auch gelernt. Twin Grip und auch den
Schraubzange.
Die Schraubzange, genau. Und den Torx-Bit, hast du auch gesagt, kann man reinklopfen. Auch genau. Hier mit der Zange vielleicht greifen. Funktioniert. Dann haben wir gesagt, Hitze funktioniert auch, also bei metrischen Schrauben mit der Lötlampe oder mit der Heißluftpistole an der Stelle arbeiten. Achtung natürlich bei Kunststoffen, Holz, aber auch Aluminium. Speziell bei Aluminium würde ich es auf jeden Fall vermeiden, wenn es irgendwie geht. Punkt Nummer 4, der Ernstfall, haben wir auch gesagt, ja, Schraube reißt ab an der Stelle, dann mittig körnen und Flowstep-Bohrer nutzen, beziehungsweise einen normalen Bohrer funktioniert auch. Und dann mit Linksaustrehern arbeiten, die ähnlich aussehen wie Gewindeschneider, also ein bisschen chronischer sind. Wir haben einiges ja genannt, was man jetzt gut brauchen kann. Dann nochmal kurz zum Holz. Genau, wenn der Kopf in der Terrasse abreißt, nicht verzweifeln, sondern zur Hohlkernfräse oder eine Art
Hohlkehlfräse.
Hohlkehlfräse, Bohrkrone, Mini-Bohrkrone. Ja.
Genau.
Genau, an der Sauber Stelle
rausbohren,
dübeln und fertig.
Ich glaube, das war's.
Haben wir
genau.
Alles, oder?
Also perfekt zusammengefasst. Ich würde sagen, ich wiederhole mich, wir sagen das sehr oft hier, aber auch hier, Vorbereitung ist Trumpf. Wer billig kauft, schraubt zweimal. Billig im Sinne von Werkzeug hier. Schraube natürlich sowieso, ja. Die Marken haben da schon ihre Berechtigung, wenn auch teilweise ihren Preis. Aber sind wir ehrlich, mit irgendwelchen Made in Asia Sachen sich doppelt und dreifach zu Tode ärgern, das will keiner. Deshalb immer wieder dieselben Tipps an dieser Stelle. Sich gut ausstatten, gut vorbereiten, gut messen, gut vorbohren vor allem. Und dann muss man hoffentlich später nichts rausbohren.
Ich vermute sehr stark, dass einige von euch da draußen ja auch schon den ein oder anderen von diesen Schraubfällen hatten und sich damit rumgeärgert haben. Schreibt doch eure Lieblings-Horror-Stories mit Schrauben, die ihr erlebt habt, gerne mal in die Kommentare. Würde uns auch freuen, wenn wir da so ein bisschen mehr in den Dialog kommen. Ansonsten gerne liken und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.
Das war's für heute mit Verschraubt und zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.